Radio Superfly im Gespräch.
Am 23. April ist der Welttag des Buches. Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und zahlreiche Lesebegeisterte veranstalten gemeinsam ein Fest rund ums Lesen. Und die Vielzahl an Büchern macht auch Lust dazu, wie man in der Masse an Neuerscheinungen überhaupt noch die wichtigen Bücher für sich findet. Das Magazin Buchkultur wäre eine Möglichkeit, es herauszufinden. Und bei mir sind die Chefredakteurin Katja Schwingshandel und Geschäftsführer Max Freudenschuss. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Ja, ihr beliefert uns ja allwöchentlich mit großartigen Buchtipps, du vor allem, Katja. Vielen Dank nochmal dafür. Der Welttag des Buches, den wir jetzt dieser Tage feiern. Welche Bedeutung hat denn dieser Tag für euch in dieser Branche? Oder ist es einfach ein weiterer Tag, weil es ja viele literarische Feiertage gibt im Jahr?
Naja, es ist natürlich schon eigentlich so der ursprüngliche Feiertag, wenn es ums Thema Buch geht. Ja. Es hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel Zusätzliches herausgebildet. Es gibt die Woche der unabhängigen Buchhandlungen, es gibt viele Events, es gibt den Lesetag, Vorlesetag und all diese Dinge. Aber der Welttag des Buches ist natürlich, wie soll man sagen, ja, so das Grundmodell von einem Tag, an dem man das Buch und die Buchbranche und die Leute, die mit dem Buch arbeiten, ein bisschen in den Mittelpunkt rücken will. Mhm. Er hat schon seine Bedeutung. Es gibt nach wie vor auch neue Initiativen. Also heuer findet ja auch zum zweiten Mal dieser Global Book Crawl statt, auch in Österreich. Das ist eine Aktion, wo man bei Buchhandlungen sich Stempel abholt, so fast wie eine Schnitzeljagd. Mhm. Und zum Schluss gibt es dann auch ein paar Goodies, wenn man, glaube ich, 5 Stempel geholt hat. Mhm. Also wandern durch die Buchhandlungen, Zeitraum von einer Woche. Und dann gibt es auch die erste Wiener Indie-Buchmesse, die im Rahmen dessen, glaube ich, am 25. April stattfindet im Albert-Schweitzer-Haus. Also es gibt schon vieles nach wie vor, was an diesem Welttag des Buches aufgehängt wird. Es gibt, glaube ich, auch eine Anthologie in den Buchhandlungen. Also hat schon seine Bedeutung.
Passiert schon einiges. Wir können, Entschuldigung, Katja, wir können sagen, der Welttag des Buches ist der hochoffiziellste Tag des Jahres.
Ich würde mir wünschen, dass wir das ein bisschen so machen wie in Barcelona, wo eigentlich dieser Welttag des Buches auch entstanden ist. Dort ist an diesem 23. April tatsächlich so auf allen Flächen, auf allen großen Plätzen und Straßen sowieso eine große Buchmesse eigentlich, ja, wo alle,
das ist schön, ja,
Verlage dort zeigen, was sie, ja, was sie können und was sie haben.
Ja, aber die Behörden in Spanien sind etwas lockerer, was das angeht in Wien. Das wäre dann einfach zu aufwendig. Aber das ist ein anderes Thema. Sprechen wir über den Welttag des Buches, sprechen wir grundsätzlich über das Buch an sich. Katja, welche Trends könntest du aktuell beobachten? Gibt es überhaupt Trends? Natürlich gibt es Trends, ja. Aber was auch vom Feedback her kommt bei dir jetzt gerade am nachgefragtesten an?
Ja, also ich könnte jetzt natürlich mit dem neuesten Fitzek oder so daherkommen. Also ich glaube, so Krimis und Thriller gehen natürlich immer. Da planen wir auch gerade ein Sonderheft und schauen uns gerade irgendwie die Top-Krimi-Tipps an. Ich stelle eher immer wieder so Trends fest, die mir dann halt in den Vorschauen immer wieder so begegnen. Also zum Beispiel ist es gerade irre hip, sich so irgendwie anzuschauen, so, also so Mutterbücher zu schreiben.
Ja.
Also Bücher über das Leben der eigenen Mutter, über die Herkunft und so. Ich finde, das ist so ein Ding, das geht eigentlich immer. Und in letzter Zeit ist es jetzt auch wieder mit Vater so ein bisschen, ja, reingeschwappt.
Ja.
Ganz spannend ist auch immer dieser Trend zum Memoir. Mhm. Also das ist auch so ein Mittelding eigentlich aus Biografie, ja, und so die Untersuchung der eigenen Herkunftsgeschichte. Und ich habe oft das Gefühl, AutorInnen haben ganz oft diese eigene Motivation, einfach auch ihre Familiengeschichte innerhalb einfach der großen ganzen Zeitgeschichte so niederzuschreiben. Und ja, das ist endlich ein schöner Trend.
Man hat immer ein bisschen was aufzuarbeiten.
Genau.
Also vielleicht liegt es daran.
Ja, auch recht spannend, ja, ist auch das Nature Writing. das ist auch so ein Trend, der aus so einer Naturkundenreihe bei einem Verlag namens Mattes und Zeit so ein bisschen rausgeschwappt ist.
Aha.
Und um das herum, also das sind dann einfach keine Romane in dem Sinne, aber da ist halt einfach so die Natur eigentlich sowas wie Protagonist.
Mhm.
Und daraus entstehen dann auch so witzige Dinge wie zum Beispiel Reihen über einfach, wo verschiedene Dinge dann immer wieder so essaymäßig abgehandelt werden. Ja. Ja.
Das hört sich aber auch so ein bisschen an, weil du jetzt auch das Thema genannt hast, also kein Roman. Würdest du sagen, dass Bücher, die man vielleicht nicht am Stück durchlesen muss, vor allem in unserer Zeit, vielleicht sehr dankbar sind? Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich mag Kurzgeschichten ganz gerne, weil ich einen Schlusspunkt habe und dann noch ein Jahr lang dieses Buch nicht angreifen muss und dann wieder weiterblätter. Ist da vielleicht ein Trend zu beobachten?
Auf jeden Fall. Hm. Also ich finde, das gibt es schon auch. Steht aber im ganz krassen Gegensatz zu diesen 1000-Seiten-Wälzern, die da gerade in dieser New Adult Bubble verschlungen werden.
Ja.
Da bin ich wirklich jedes Mal immer, ich stehe da mit offenem Mund davor, wenn wir dann wieder ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, das da wirklich mit seinen 1000 Seiten die ärgsten Themen behandelt. Also das ist wirklich so der krasseste Gegensatz, den man sich so vorstellen kann.
Du hast gerade etwas sehr Wichtiges angesprochen, gerade im Young Adult, New Adult, Teenager, also da gibt es ja auch unterschiedliche Kategorien mittlerweile. Und wenn ich jetzt in Buchhandlungen reingehe, mir kommt so vor, diese Abteilungen werden immer größer. Manchmal haben die auch schon einen eigenen Stock. Ich war jetzt gerade in Paris in einer sehr großen Buchhandlung am Place de la Bastille und habe mir gedacht, okay, da ist eine ganze Etage ausschließlich mit diesen Young Adult Romanen. Auf der anderen Seite liest man aber ganz gerne die Schlagzeilen, Leseschwäche bei den Jungen, die Jungen lesen nicht mehr. Trotzdem kommt das aber extrem an. Vielleicht ist es aber auch an euch beide, weil ihr natürlich die Buchszene beobachtet. Was lässt sich daraus lesen? Dass auf der einen Seite permanent über Leseschwäche und wie kann man das fördern, auf der anderen Seite die Young Adult und Teenager Bücher kommen an wie nie zuvor.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt in der Lage sind, das groß zu beantworten.
Müssen wir auch nicht.
Ich glaube, wenn wir da eine Lösung hätten oder eine Erklärung dafür hätten.
Dann würden wir in der Politik sein, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ja, dann würden wir vielleicht mehr Leute zuhören. Aber nein, jetzt im Ernst. Ich glaube natürlich, klar, das hat mit einer Segmentierung zu tun, mit einer gesellschaftlichen, die sich da natürlich auch auswirkt. Ich glaube, was an dieser New Adult-Sache sehr interessant ist und wo sich die Buchbranche vielleicht auch ein bisschen selber an der Nase nehmen kann, ist, dass sie das eigentlich, vor allem im deutschsprachigen Raum, nicht am Radar hatte ursprünglich. Ja. Das ist wie so eine Jugendkultur einfach aus dem angloamerikanischen Raum rübergeschwappt. Mhm. Und eigentlich muss man sagen, klassischen deutschsprachigen Publikumsverlage hätten über solche Bücher eher mal die Nase gerümpft. Mhm. Ja, das wäre etwas gewesen, wo man gesagt hätte, ja, das ist ja doch eher so dieses Bastei-Programm. Das ist ja schon nicht so das, was wir jetzt eigentlich groß feuilletonmäßig oder überhaupt medienmäßig abhandeln wollen. Aber die jungen Leute haben sich da ihr eigenes Segment geschaffen. Mittlerweile bedienen das die Verlage natürlich alle auch. Es ist auch das Segment, was, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr so wahnsinnig stark wächst, aber es ist halt trotzdem der Umsatzbringer nach wie vor. Die klassische Literatur schwächelt. Und die Frage ist natürlich immer, wer sind die jungen Leute? Es lesen natürlich nicht alle jungen Leute diese Sachen.
Ja.
Also es gibt natürlich auch einen leider großen Anteil von jungen Menschen, die bei diesen Kulturtechniken nicht mehr so wirklich mitkommen. Ja? Mhm. Das ist traurig, da ist die Politik natürlich gefordert, aber es ist auch nicht etwas, was man jetzt einfach mit einem Fingerschnipper so
nicht
behandeln kann und wegwischen kann.
Nein.
Und es ist ja auch recht spannend, weil es natürlich auch innerhalb der Literaturbranche eine sehr große Diskussion ist. Und im Endeffekt stellt sich dann die große Frage, so ist es jetzt endlich toller, wenn junge Leute überhaupt lesen und komplett egal, was sie lesen, weil das sind halt auf die schnellst geschriebenen Bücher, die man sich vorstellen kann. Oder halt muss man irgendwie die Jugend dahin bringen, dass sie jetzt nur noch hohe Literatur und Klassiker liest.
Na, das ist die Frage, die ich natürlich auch bei meiner Teenager-Tochter sehe, wenn die mal in Deutsch ein Buch behandeln, wo sie aber dann teilweise mit der Thematik eh alleine bleiben. Und ich frage mich auch, eigentlich gibt es schon zeitgemäßere Bücher. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube auch, also ich kann mich schon erinnern, also es gab eine Zeit, wo ich im Gymnasium war, und wenn du da mit einem Buch unterm Arm herumgelaufen bist, warst du ein bisschen der Sonderling. Also es war ja nie so, dass, also und jetzt ist es so, dass da richtige Lesekreise ja gibt in Schulen. Früher hat man das halt daheim gemacht. Früher wurde aber viel mehr gelesen, also ja, und jetzt ist es halt so, dass man da vielleicht auch so, weil du gesagt hast, Max, so ein bisschen einen Hype, einen Trend und das natürlich auch lebt, wie andere sich eine Parallelwelt auf Social Media machen, machen sich andere mit ihren, in ihren Büchern. Gibt ja durchaus sehr bekannte, sehr gute Beispiele an sehr erfolgreichen Buchreihen für jüngere Leserinnen und Leser, die Generationen überdauern werden und wo Leute tatsächlich ihr Leben dem widmen. Ich möchte es nicht zwingend Harry Potter ansprechen, aber es ist ein gutes Beispiel. Es gibt Leute, die in dieser Welt wahrscheinlich bis ans Ende leben.
Ich war ja früher auch in der Musikbranche ein bisschen tätig und wir sind ja beide auch große Popkultur-Fans, ja, und wir wissen ja, wie das ist. Ja, du hast in einem gewissen Teenageralter eine Prägung und das beeindruckt dich total. Das ist dein Ausgangspunkt, das ist deine Stunde Null und darauf baust du mal deine Identität dann auf. Soweit ich das einschätzen kann, bin ich schon auch der Meinung, dass es natürlich auch für diese Generation, für diese Leser, Leserinnen, es sind größtenteils Frauen, die das tun, genauso eine identitätsstiftende Sache sein wird. Und deshalb ist, wenn mich die Leute fragen, ja, wo geht das Ganze hin und so weiter, es gibt die sagen, das ist in einem Jahr wieder weg. Gut, die haben sich schon ein bisschen geirrt. Dann gibt es auch die muss man zu den richtigen Büchern bringen, zur richtigen Literatur. Sehe ich ehrlich gesagt alles nicht so, sondern innerhalb dieses Genres, innerhalb der Parameter, die dieses Genre zulassen, die werden ständig erweitert werden. Die Leute werden erwachsener werden, werden älter werden, werden sich automatisch anderen Inhalten widmen und das wird dann einfach als Kultur innerhalb dessen weiterleben. Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie arrogant zu sagen, ja, ihr lest ja eigentlich, ich kenne mich mit Literatur gut aus, meines Erachtens lest ihr da alles niederwertiges Zeugs, probiert es doch das mal. Das hat bei der Popmusik nie funktioniert. Entschuldigung, diese ganzen. Ich denke mir immer, willst du heute jungen Leuten Led Zeppelin, das ist noch richtige Rockmusik? Das ist doch alles Quatsch, ja. Also im Prinzip glaube ich, das wird sich innerhalb dessen erweitern, aber als Kultur und als prägende Kultur für diese Zielgruppe, für diese Generation, wird das weiter bestehen bleiben, klar.
Ich würde halt auch noch hinzufügen, dass einfach im Unterschied zum, sagen wir mal, Harry Potter Zeitalter sich einfach das Tempo und die Geschwindigkeit da draußen so hart erhöht hat. Ja. Es wird so wahnsinnig viel auf den Markt geworfen. Und zugleich ist Literatur, Bücher schreiben halt auch so viel zugänglicher. Im Sinne von, mittlerweile können LeserInnen oder Leserinnen, das muss man eben fast nicht mehr gendern, selbst auch ihre Bücher schreiben, verfassen und irgendwie halt auch auf den Markt bringen durch dieses Self-Publishing und das hat sich alles schon mittlerweile so verselbstständigt, wird auch wahnsinnig unübersichtlich eigentlich und das ist auch so ein großer Faktor, der unglaublich viel mit diesem Buchmarkt da draußen macht.
Muss man sagen, dass der Erfolg von J.K. Rowling auch ein Erfolg der Zeit war. Also vor Social Media und oder in den Babystunden von Social Media angefangen, da hat man natürlich noch andere Möglichkeiten. Heute wäre das gar nicht möglich, ohne einen wirklich witzigen, vielleicht auch Social Media Auftritt.
Ja gut, bei J.K. Rowling glaube ich, das ist so ein einzigartiges Phänomen gewesen mit Harry Potter, aber es war halt auch die Literatur zu der Zeit. Ich glaube, wir haben in der Buchbranche alle zusammen immer ein bisschen das Problem, dass wir uns zu sehr auf das verlassen oder glauben, das war einmal gut und es ist immer gut. Und es ist vielleicht sogar immer gut, aber es ist vielleicht einfach für eine neue, nachwachsende Generation nicht mehr so relevant. Ja, und jede Zeit und jedes Aufwachsen bedingt seine oder ihre eigene Literatur, was die Leute und die Menschen anspricht. Und das ist, glaube ich, so ein Wissen, das könnte sich eigentlich noch breiter mal durchsetzen, ohne dass man dann immer Phantomschmerzen hat, dass Altes verschwindet oder vielleicht nicht mehr so gelebt wird oder nicht mehr die Relevanz hat, wie es mal war.
Ich habe eingangs etwas etwas angesprochen, und zwar die, auch wenn man jetzt auf eine Buchmesse geht, man ist, oder mir geht es so, ich bin einfach überfordert, also ich gehe sehr gerne, aber auch ungern hin. Und ihr mit dem Magazin Buchkultur, ihr siebt ein bisschen aus. Und was mir auffällt, auch bei unseren Buchtipps ist, das sind jetzt nicht zwingend immer die Top 3 der Bestsellerliste. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch bei euch immer Bestseller, ja, die zu Bestsellern werden. Manchmal weiß man es ja auch noch gar nicht. Ja. Manches kann man aber natürlich beobachten. Aber was mir auffällt, ist, dass ihr große Freunde von sagt man Indie-Writer, wie sagt man in der Branche, für Leute, die halt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer einen großen Verlag oder einen Finanzier hinter sich haben.
Indie-Buchverlage.
Indie-Buchverlage, so einfach. Ja. Ja. Ja.
Also einfach die Unabhängigen. Ja. Ja, für die haben wir auf jeden Fall ein Herz. Mhm. Ja, es ist oft gar nicht so einfach, weil, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, so unglaublich viele Bücher auf den Markt strömen und das gar nicht so einfach ist, dass man da so einen Überblick sich auch verschafft.
Ja.
Und ich würde sagen, unsere große Herausforderung und unsere große Aufgabe ist einfach die, nachdem da eben so wahnsinnig viele Bücher auf den Markt kommen, wir haben das große Privileg, dass wir diese Bücher alle schon teilweise bekommen, noch bevor sie gedruckt sind, noch bevor sie im Handel sind. Das heißt, wir schauen uns auch aus einer unabhängigen Perspektive heraus diese Bücher an. Wir führen sie uns zu Gemüte, ich führe sie den Rezensentinnen zu. Und dadurch können wir halt einfach unsere ehrliche Meinung zu diesen Büchern kundtun. Und die große Hoffnung dahinter ist, dass wir schon so ein bisschen aussieben und gleichzeitig, also vielleicht auch diese Bestseller aussieben, die zu Unrecht Bestseller geworden sind. Gibt's durchaus auch einige. Und auch gleichzeitig aber die aus der zweiten Reihe eben hervorholen, die sonst untergehen würden. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen auch ein Kampf gegen Windmühlen.
Ja, ja. Aber wie schaut das, ich meine, wie wählt ihr wirklich aus, welche Bücher oder Themen ihr besprecht? Versucht ihr da möglichst, also wenn zum Beispiel ein bestimmtes Thema, ein sehr spezifisches Thema, und es gibt ein zweites, wo ihr sagt, hey, das ist eigentlich gleich gut, dann sagt ihr, okay, wir müssen beide besprechen. Oder sagt ihr, okay, wir haben dieses Thema, wir brauchen ein anderes Thema. Also, wie stellt man sich das vor? Buchkultur-Redaktionssitzung. Und dann gibt es Streitgespräche, Diskussionen. Hey, dann nein, das Buch. Also, ich stelle mir das ja auch sehr leidenschaftlich vor. Ist es leidenschaftlich oder ist es manchmal eher professionell?
Das ist lustig, weil es gibt jetzt gar nicht so das Riesenteam, das du dir vielleicht so um einen großen Tisch herum vorstellst.
Nein, ich stelle mir gar nicht, auch zwei Leute können streiten.
Ja, vielleicht sind das dann endlich jeder Max und ich. Es kann schon sein, es ist eigentlich relativ unspektakulär. Mhm. Also ich muss mir halt einfach so alle Vorschauen von allen Verlagen, die es gibt, durchschauen.
Ja.
Das ist ein Prozess, der ist unendlich. Und das ist eben das Coole, die Trends, die du da am Anfang angesprochen hast, das kommt einem dann halt irgendwie so nach und nach entgegen.
Ja.
Und meine Freude ist halt einfach riesig, wenn ich dann so einen Trend erkenne, dann zum Beispiel irgendwie, ja, mehrere richtig coole Autorinnen, die jetzt über ihre Väter schreiben. Mhm. Cool, nehmen wir so.
Okay.
Oder jetzt auch Richtung Sommer zum Beispiel.
Ja.
Also für die nächste Ausgabe habe ich mir jetzt einfach gedacht, mir sind unglaublich viele Romane aufgefallen, die Sonne, Meer oder Schwimmen im Titel haben.
Ja.
Warum nicht? Und das Coole ist dann, ich schicke das dann auch teilweise eben schon unseren RezensentInnen. Die sind eben auch alle nicht vor Ort.
Okay,
die sitzen auch teilweise in Deutschland oder in anderen Städten.
Ja.
Und die können sich das dann auch noch einmal so ein bisschen aus. Also ich mache so ein bisschen die Vorauswahl.
Ja.
Schaue auch überall rein. Mhm. Und dann, sind da einfach so mehrere Geschmäcker und Meinungen und auch schon irgendwie etwas, worauf man sich halt dann einigen kann.
Mhm.
Und ja, eigentlich immer ganz coole Funde dadurch auch.
Mhm. Weil natürlich ist das Heft sehr geprägt von, Katte ist jetzt, du bist jetzt seit 3 Jahren Chefredakteurin, glaube ich, gell? Ist natürlich sehr stark von der Katte, ihrem, ich sage jetzt nicht mal Geschmack, aber Zugang zur Literatur geprägt. Das ist auch völlig gut, vor allem die Aufgabe, die wir halt auch haben und das hoffe ich und glaube ich auch, dass wir ganz gut erledigen, ist das, dass wir daneben auch andere Zugänge erlauben und dass wir einfach ein Heft machen, das jetzt einfach für doch einen breiteren Teil der Gesellschaft, wo sie in ihren Geschmäckern und Zugängen an Literatur abgeholt werden. Mhm. Ja, und ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich nicht genau den gleichen Geschmack wie die Katja. Ich kann ihn aber sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich kann es auch bei manchen anderen Leuten, die für uns schreiben, gut nachvollziehen. Bei manchen sage ich, das ist überhaupt nicht so mein Ding. Aber solange ich es verstehe und solange ich das erklärt wird und für mich angenehm zum Lesen ist, mhm, wie sie an diese Bücher rangehen und wie sie das beschreiben, glaube ich, dass es in der Summe dann einfach mehr ist als wie die einzelnen Teile und, ja, vielleicht tatsächlich in den besten Momenten wie so ein Kompendium dazu ist, was am Buchmarkt, mhm, so in der Breite, mhm, auch ein bisschen in der Tiefe erscheint und Leute, die wirklich da dran sein wollen, was passiert eigentlich nicht unbedingt in der Branche, aber was passiert eigentlich so an Entwicklungen in der Literatur, dass die da einfach schon einen guten Überblick bekommen und das Gefühl haben, ja, ich habe wirklich, wir haben einmal diesen Spruch gehabt und ich finde, der war gar nicht so schlecht, aber ich habe mit der Buchkultur die Literatur im Griff. Und das ist ja auch das, was man sich oft wünscht, dass man einfach gewisse Dinge einfach nur versteht und im Griff hat.
Ja, und das, was du eigentlich gerade erzählt hast, auch zu deinen Zugängen, zu anderen, auch dass du verstehst, obwohl es jetzt nicht dein Ding ist, das, glaube ich, beschreibt ganz gut. Das heißt, man kann bei Buchkultur wirklich einen sehr objektiven Eindruck der wunderbaren Welt des Buches bekommen.
Hoffentlich, ja. Also ich glaube natürlich, und das ist ja auch ausdrücklich erwünscht, dass die Leute schon auch ihre Meinung zu Büchern begründen und reinschreiben, aber ich hoffe, dass es auch nie so vorhersehbar ist, dass man eh schon weiß, das wird auf jeden Fall gut gefunden von der Buchkultur, sondern es soll für die Leute auch schon so sein, dass sie immer wieder sich auch Überraschungen finden, ja, und dass aber die Summe dann doch den ganzen Tanker irgendwie nach vorne treibt.
Ja. Da hast du auch gerade was angesprochen, weil Überraschung oder man hat sich das so nicht vorgestellt. Wir kommen zum Abschluss dieses schönen Gesprächs zu etwas Persönlichem an euch beide. Gab es schon einen Moment, jeder von euch hat Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die schätzt, verehrt, aber gab es da auch mal, es ist ein neuer Roman, ein neues Buch angekündigt und Ihr wartet und dann seid enttäuscht worden. Gab's das schon?
Ja, natürlich.
Klar. Und das ist auch wichtig, oder? Dass man von seinem, wir nennen natürlich jetzt keine Autorinnen und Autoren.
Ich dachte, du willst Namen.
Nein. Okay. Das machen wir hier nicht. Kein Bashing. Aber das gibt's natürlich schon auch, ja?
Ja.
Selbstverständlich. Aber Gott sei Dank, da muss die Katja eher damit umgehen, bei mir ist es egal.
Aber ich habe das dann auch in der Rezension geschrieben. Okay. Also es war auch ein Buch, das ich dann selber besprochen habe.
Aber das und kann man auch in Buchkultur lesen.
Genau, ja, okay. Weil uns ist nämlich auch die Glaubwürdigkeit recht wichtig. Ja. Und das bringt ja niemandem was.
Nur also, Lobhudelei, braucht man keine Chefredakteurin. Nein, wie gesagt, das glaube ich hat jeder gehabt und wie gesagt, jede Autorin und jeder Autor hat mal eine schlechte Phase.
Genau. Dann aber belassen wir es.
Das ist aber auch gar nicht so leicht. Also wir sehen das schon ab und zu, also auch wenn die Katja und ich drüber sprechen. Mhm. Es gibt dann Autoren, Autorinnen, die haben einen ersten Roman mit vielleicht 30, sind dann so Jungtalente, wird überall abgefeiert. Und dann kommt das zweite Buch und es ist einfach überambitioniert. Mhm. Ja. Mhm. Sie glauben dann vielleicht auch ein bisschen an einen eigenen Hype. Mhm. Das zweite Buch läuft dann schon deutlich schlechter wie das erste. Und dann ist eigentlich das Entscheidende immer das dritte Buch. Mhm. Ja, schafft man es mit dem dritten dann wieder den Anschluss zu finden und wirklich zum Guten oder zur guten Erzählerin zu werden? Einfach auch mit den Leuten, die einen lesen, im Kopf? Oder drückt man nochmal mehr auf die Tube? Das sind wirklich total spannende Dinge, so über die Jahre zu beobachten.
Oder hat man sich schon so einen Namen geschaffen, dass die Leute das Buch einfach kaufen? Auch wenn sie
als junger Mensch, glaube ich, ist das sehr, sehr schwierig. Ja. Da nochmal über Literatur so ein Standing zu bekommen, das verändert sich oder hat sich schon stark verändert. Ja, also dieser Großdichter, Dichterfürst, das ist, glaube ich, in der Form verschwunden.
Ein paar gibt es noch. Ja. Also es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht, einen Robert Menasse oder so, das wird gekauft werden.
Glaubst du, dass sich noch ein junger Mensch so ein Standing wie Robert Menasse erarbeiten wird?
Ich würde sagen, ich beobachte. Okay. Schauen wir mal. Ja. Vielleicht kann ich es dir dann bald sagen.
Ja, man kann durchaus ein paar italienische oder französische Namen nennen, die durchaus ein Standing sich erarbeitet haben.
Zu Elena Ferrante.
Zum Beispiel. Oder Despont. Mhm. Also Ich glaube, dass man da blind einfach mal kauft, so wie es eine Zeit lang auch bei Murakami war. Aber wir sind natürlich schon zu sehr, wir sind im nächsten Gespräch. Katja, Max, vielen Dank für den Besuch. Buchkultur,
danke, Gerald.
Woche hier, bis auf einmal im Monat. Da gibt es die Kinderbuchtipps von Magda Hassan. Ansonsten, wie gesagt, reinhören, reinlesen. Die Buchtipps sind natürlich auch auf unserer Website superfly.fm abrufbar und anhörbar. Ich sage danke.
Danke für die Einladung.
Danke auch.
Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.